Mein Name ist Ole Reismann. Hier mache ich Spirenzchen im Instagram-Hauptquartier, glaube ich, auf dem Facebook-Campus. Ich bin seit 6 Jahren bei Spiegel Online. Ich habe wenig Ahnung vom Radio, ehrlicherweise. Ein paar Freunde, die so Radio machen, aber meistens begegnen mir das so aus Konsumentenperspektive. Das müssen sie mir nachsehen, aber vielleicht ist es auch mal dann immer nett, wenn man so mitkriegt, wie es dann ankommt beim Nutzer. Hangel mich so ein bisschen entlang, was passiert gerade im Netz, weil damit beschäftige ich mich seit Januar. Ich bin seit Januar Leiter einer Entwicklungsredaktion bei Spiegel Online. Mein Chefredakteur hat gerade im Journalist im Interview verraten, wir konzipieren ein Portal für junge Menschen. So ist es. Bei Spiegel Online altert die Nutzerschaft, ist beim gedruckten Heft ähnlich. Wir überlegen, was man dagegen tun kann. Und deswegen treiben wir uns rum, besuchen Redaktionen, besuchen Konferenzen. Und ich bringe Ihnen jetzt 5 Thesen sozusagen mit oder 5 Trends und entwickle dazu Thesen. Und ich hoffe, ich ecke damit ein bisschen an, denn sonst wäre es ja auch langweilig. Das Erste, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass die Zukunft ist mobil. Das wissen wir schon alle. Auch bei Spiegel Online am Wochenende über 50% unserer Nutzer kommen über Smartphone. Und das wird alles noch immer schlimmer oder es wird immer so weitergehen. Also die mobile Nutzerschaft wird zunehmen. Das ist beim Öffentlich-Rechtlichen nicht so ein Problem. Die privaten Anbieter müssen noch sehen, wie sie das dann auch monetarisieren. Das steckt da noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, entwickelt sich aber sehr vielversprechend. Dann sprechen wir gerade mit sehr vielen potenziellen Nutzern. Die sind bei uns so zwischen 18 und 30 sollen die werden. Und wenn wir die dann treffen und mit denen sprechen, lassen wir uns auch so ganz anekdotisch mal deren Handy-Startbildschirme zeigen. Das ist jetzt meiner. Da gibt es jetzt 28 Möglichkeiten für mich, mich irgendwie zu betätigen, abzulenken, Zeit zu verbringen. Und auch wenn das jetzt meiner ist, weil ich die anderen irgendwie zu Hause habe liegen lassen von den Leuten, die wir treffen, das ist sehr typisch. Ne? Sie sehen da sehr viel Zeug drauf, aber keine richtige klassische Medien-App. Also die App der Deutschen Welle verbirgt sich irgendwie auf Seite 5 dahinter oder so. Sogar die Spiegel Online-App ist irgendwo weiter weg. Was Sie stattdessen sehen, ist ganz viele Apps, die Medieninhalte mir präsentieren, aber halt nicht die Medienmarke an sich. Es gibt Instapaper, da kann man so auf dem Desktop Lesezeichen setzen, dann kommt der Text da rein und ich kann es auf dem Handy lesen. Es gibt eine App namens Overcast, da kommen so Podcasts rein, auch vom Deutschlandfunk, auch vom Deutschlandradio. Es gibt Spotify, da kommt die Musik rein, da muss ich kein Musikradio mehr hören. Es gibt Twitter, da kommen die Nachrichten rein und zwar von allen Medien, nicht nur von der Deutschen Welle. Es gibt Instagram, ich kriege meine Nachrichten auch über Instagram, da folge ich MTV News. Und alles, was so mich oder auch meine Zielgruppe, die vielleicht noch ein Tick jünger ist als ich, interessiert, findet auf Instagram statt. Das heißt, wenn ich morgens aufwache und Instagram aufmache, dann weiß ich, wer den Oscar gewonnen hat. Da brauche ich kein klassisches Nachrichtenmedium für. Und das geht der Zielgruppe genauso ähnlich. Und der WDR probiert hier gerade auch sowas aus mit 360, wo er eben nicht sagt, so ihr müsst übrigens immer jetzt zu uns kommen zum WDR, sondern nein, der WDR kommt zu euch nach Hause in euer digitales Wohnzimmer, zu YouTube, zu Instagram und lädt da seine Nachrichten ab. Das finde ich sehr spannend. Was ich jetzt behaupten würde, ist, weil ganz viele Handy-Startbildschirme tatsächlich so aussehen, ne? Da ist dann WhatsApp drauf, da ist Facebook drauf, bei Journalisten ganz oft noch Twitter, bei den normalsterblichen Nutzern da draußen meistens kein Twitter, also zumal in Deutschland nicht. Das ist eher so, da reden Journalisten mit Journalisten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber so WhatsApp und Facebook, ne, das ist da, wo Leute Nachrichten konsumieren, wenn sie mit dem Handy unterwegs sind. Ines Pohl hat so richtig gesagt, aber weil es bei uns ähnlich ist, auch bei Spiegel Online nehmen immer mehr Leute eben nicht unsere Seite wahr, sondern einzelne Inhalte. Die kriegen den einen Artikel zu sehen, weil sie vielleicht der Marke Spiegel Online auf Facebook folgen oder aber weil Facebook-Freunde das eben weiterreichen. Und das sehen gerade alle großen Nachrichten-Webseiten in Deutschland. Wenn man sich da so aufhält und irgendwie 10 Sekunden die Maus nicht bewegt, dann kommt immer so ein Pop-up. Wollen Sie die Startseite besuchen? Wir haben schöne neue Inhalte. Weil eben Verlage gerade krampfhaft probieren, Nutzer wieder auf die Startseite zu kriegen, weil da gehen nicht mehr so viele hin, aber da ist die Werbung. Das sieht man gerade so ein bisschen krampfhaft. Auch da hat es der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder sehr viel einfacher. Also, der ganze Shift zu Mobile bedeutet nicht nur, dass Leute ein Telefon benutzen, sondern leider auch, wie sie das Telefon benutzen. Und das wird uns alle vor große Herausforderungen stellen. Plattformen FTW, for the win, das schließt ja so ein bisschen dran an. Ich würde den Trend beobachten, es gewinnen jetzt gerade Plattformen. Und bei Plattformen denken Sie hoffentlich wie ich immer gerne an sowas. Mit Plattformen sind natürlich dann Facebook gemeint und Instagram und all diese ganzen meist in den USA angesiedelten Unternehmen, die eben diese Inhalte sammeln und wo man dann ein großes Potpourri an Inhalten findet, aber wo der Publisher die Kontrolle weitgehend verliert und abgibt. Es gibt natürlich auch noch die Bestrebung, selber Plattformen groß zu machen. Und ich habe natürlich die D-Radio-App installiert. Die sieht auf meinem Telefon so aus, also etwas ältlich. Das ist dann so, das ist dann. Aber die Konkurrenz ist natürlich dann, ne, auf meinem Handy-Startbildschirm. Rufe ich jetzt die App auf oder lieber Instagram, weil das ansprechender ist, noch mehr Inhalte drin sind und einfacher funktioniert. Und Sie werden jetzt lachen. Wir sprechen dann mit Leuten und die sagen dann, dass sie die Focus Online App installiert haben. Und dann jeder Journalist so, Focus Online, kann das sein? Warum denn zum Teufel? Und dann sagen die, da sind sehr viele schöne Videos dabei und die App funktioniert sehr schnell. Ne? Also die haben eine sehr schöne App programmiert, die fühlt sich so an, wie eine App sich anfühlen muss auf so einem Handy. Das sieht nicht anders aus als andere Apps auf dem Handy. Und wenn man jetzt ein modernes Smartphone hat, ob jetzt Android oder Apple oder so, und da mit Twitter oder Facebook rumhantiert und dann auf so eine App kommt, dann ist das sofort so, habe ich mich im Jahrzehnt geirrt? Also, okay. Ne, und dann höre ich dann Radio, das streamt dann auf meinem Gerät. Und jetzt höre ich das Radio und dann geht mein Telefon schlafen und dann habe ich da oben so einen Pause-Button. Aber wenn ich jetzt Deutschlandradio mit der App höre und da oben auf den Pause-Button drücke, passiert gar nichts. Keine Ahnung. Wenn ich in der Deutschlandradio-App auf News klicke, bekomme ich nicht etwa die Nachrichtensendung, die ich mir dann anhören kann, sondern ich kriege so eine Art Teletext. Ne? Da kriege ich dann so wie Agenturmeldung, schwarz-weiß, ohne Fotos. Keine Ahnung. Auf meinem Handybildschirm befindet sich auch noch die App Overcast, ne, wo so ganz viele Podcasts reinfließen. Da gibt es zum Beispiel, es gibt so ein Internetforum, das heißt Reddit, wo so Plattformen wie BuzzFeed oder mittlerweile auch Springers Welt und Bild und so große Teile ihrer Stories finden. Und diese Internetplattform hat mittlerweile selber einen Podcast, weil sie nicht nur darauf wartet, dass Medien zu Reddit kommen und da Geschichten finden, sondern die machen jetzt selber auch Podcasts und Geschichten, bauen ein Videoteam auf, all solche Geschichten. Der ganze Horror der sich wandelnden Medienlandschaft. Und da sieht es aber so aus. Ne? Da kann ich dann irgendwie das schön hören. In meinem Menü sehe ich all die Sachen, die ich abonniert habe. Wenn ich nach dem Deutschlandradio suche, finde ich dann irgendwie verschiedene Angebote und kann dann jetzt auch die Redaktionskonferenz von D-Radio Wissen hören. Und es sieht aber alles total toll aus. Und ich glaube, jedes Haus, das sich jetzt überlegt, ich möchte eine eigene App entwickeln und möchte da viel Geld reinstecken, also man konkurriert da wirklich mit den Besten der Besten. Ne? Man konkurriert da mit Facebook und die haben unfassbar viele gute Ingenieure und machen irgendwie ein sehr überzeugendes Produkt. Und wenn man jetzt überlegt, man versenkt irgendwie ein paar 10.000, vielleicht sogar 100.000 Euro in so eine mittelmäßige App, dann ist vielleicht ein Teil dieses Budgets besser untergebracht, wenn man sich direkt irgendwie überlegt, wie kriege ich meine Inhalte auf Social Media verteilt. Also ich finde da den Ansatz der Taz irgendwie ganz gut zu sagen, so bevor man jetzt irgendwie sehr viel Geld in die Hand nimmt und da irgendwie so Mittelmäßigkeit rausholt, muss man sich, glaube ich, genau überlegen, wo allokieren wir, was tun wir mit unseren Ressourcen, die wir haben. Das wandert jetzt nahtlos über meine dritte These gleich. Ich glaube, dieser Trend gerade, dass man immer mehr Plattformen sieht, die was machen und was lösen, das gilt nicht nur für Medien so, das ist alles so. Früher haben wir uns E-Mails geschickt, das war ein sehr offenes, großes, praktisches System. Mittlerweile verschicken wir uns wie Facebook-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten, weil das irgendwie angenehmer funktioniert, praktischer ist. Früher, es gibt immer noch so arkane Podcast-Technologien. Heute Nachmittag wird Tim Pritlauf mehr darüber erzählen, aber in Wahrheit gibt es jetzt so Plattformen wie iTunes, die nehmen den Nutzern irgendwie das ganze technische Klimbim ab und machen das alles einfacher und schöner. Es gibt immer noch eine geheime, arkane Wissenschaft namens RSS. Damit konnte man sich so Webseiten abonnieren. Der eine oder andere weiß noch, was das ist. Und das wird aber auch abgelöst dadurch, dass so Plattformen wie Google einfach Google News machen, wo der Nutzer wieder verschont wird von der ganzen Technik. Man geht wieder hin zu so Plattformen, wo das alles einfach und schön und sehr einfach zu konsumieren ist. Und das bedeutet, dass diese Plattformen gerade gewinnen. Facebook gewinnt gerade, iTunes gewinnt, Google gewinnt. Was bedeutet das fürs Radio? Auch da gewinnen gerade solche Plattformen. Also bevor man sich so Dudelfunk antut, wie wäre es mit Spotify? Also auch da gibt es so Dudelfunk. Ich kann da den Button drücken und es spielt den ganzen Tag. Ich kann aber auch Songs, Sie kennen alle Spotify. Ich habe gleich noch die Suche, ich habe einmal nach Deutschlandradio gesucht, noch findet man bei Spotify da gar nichts, aber das kommt dann ja, genau, habe ich auch so einen Tweet. Ganz viel Musik, glaube ich, findet über YouTube statt, wenn man irgendwie Teenager auf einer Party besucht hat, die haben keine CDs mehr, die haben keine MP3-Dateien mehr, die machen YouTube auf. Soundcloud ist eine Plattform, die sich anbietet für so Radioinhalte. Apple Music, haben wir vorhin schon von James gehört, ist jetzt eine Plattform, die funktioniert und kommt. Und das bedeutet dann irgendwie, dass Radio auch löst sich auf, atomisiert sich. Was bleibt eigentlich übrig vom Radio? Playlisten, Livestreams, Podcasts? Wäre jetzt so meine Idee. Und das ist der Screen gerade, wenn man irgendwie Deutschlandradio bei Spotify sucht, dann findet das Deutschlandradio da aber nicht statt. Ne? Also die Plattformen holen gerade die ganzen Nutzer. Alle Nutzer sind auf diesen Plattformen. Die Plattenlabels nutzen das und machen da so eigene Playlisten und sagen so, hier ist die heiße neue Musik. Und aber da, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder auch der private Rundfunk Musikredakteure hat, die sich auskennen und wirklich so Musik kuratieren und tolle Playlisten herstellen, das finden die Jugendlichen auf Spotify dann nicht mehr. Schade. Bei D-Radio Wissen gibt's das. Ha! Glück.
Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist unser Namensproblem.
Überall Probleme. So, jetzt kommen wir von den Plattformen, die gerade gewinnen, zu dem Kontrollverlust. Da möchte ich Ihnen das Buch von Michael Seemann ans Herz legen, wer es noch nicht gelesen hat. Es klang auch schon an, wir haben das nicht mehr alles unter Kontrolle. Früher waren die Medien der klassische Gatekeeper. Die Leute mussten zu uns kommen und wir konnten ihnen erzählen, wie die Welt ist. Oder sie mussten zu uns kommen, um Musik zu hören. Jetzt gehen sie zu den Plattformen und wir müssen sehen, wo wir bleiben. Also wir haben das nicht mehr so richtig im Griff. Und das führt jetzt dazu, dass vor allem im deutschen Feuilleton der Content War ausbricht, also der Krieg der Inhalte, wo dann so ganz aufgeregte Debattenbeiträge kommen. Wenn Facebook jetzt eigentlich die Macht hat, dann also darf man seine Artikel auf Facebook abladen. Also diese hier sagen, man darf und werden Facebook Instant Articles ausprobieren in einer Testphase. Und dann gibt es aber, die FAZ schreibt dann davon, dass wir die Verräter sind und den Journalismus zu Grabe tragen. Ne? Also und haben Angst, dass Facebook jetzt uns reinlockt und dann irgendwann die Bedingungen ändert und dann stehen wir da und haben nichts mehr. Da hat dann Ines Bull davon gesprochen, man darf sich nicht zu sehr abhängig machen. Da muss ich nachher, glaube ich, mir nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet. Also weil große Teile der Besucher kommen über Facebook, sind bei Facebook. Aber was heißt das, man soll sich davon abhängig machen? Also das finde ich eine sehr spannende Frage. Also diese werden jetzt als Verräter gebrandmarkt, nur weil sie es mal ausprobieren, wie das ist, wenn man einen Artikel bei Facebook abspielt. Die Debatte ist in Deutschland sehr, sehr hysterisch. In den USA ist die weit pragmatischer. Da ist die Medienkrise ein bisschen weiter fortgeschritten. Da haben noch mehr Journalisten den Job verloren. Und da gibt es aber auch die Gegenbeispiele. Da gibt es dann so zum Beispiel nur ein Magazin wie Mother Jones, die sehr links aufgestellt sind, sehr gesellschaftskritische Themen haben, engagierten Journalismus machen, Leute rausschicken, die ihre Redaktion vergrößern konnten. Die haben Leute eingestellt, nicht nur Social Media Manager, sondern Journalisten, die Geschichten machen. Und zwar, weil sie über Facebook neue Leser gekriegt haben und ihr Publikum vergrößern konnten. Und da gibt es eben den viel pragmatischen Ansatz zu sagen, so, hey, was kann mir Facebook eigentlich bringen, bevor man sagt, so, Facebook ist der Feind. Weil ich glaube, dieses mit dem Facebook ist der Feind und wir haben einen Content War, das bringt in der Debatte niemanden so richtig weiter. Und genauso ist Spiegel Online dabei und wir werden auch den Facebook Instant Articles ausprobieren. Wir machen das, weil Facebook da aktuell einen guten Deal angeboten hat. Wir können unsere Werbung da mit hinnehmen und wir behalten davon 100% der Einnahmen. Genauso können wir, glaube ich, so Zählpixel mit rübernehmen, also was für die IVW dann wichtig ist oder für irgendwelche, für die AGOF oder so. Die nehmen wir mit darüber und also noch ist das ein Deal, den man, glaube ich, durchaus machen und verteidigen kann. Da wird mir dann Frau Pohl hoffentlich gleich widersprechen. Diese ganzen Entwicklungen, dass die Plattformen gewinnen, ist natürlich kein Spaß für klassische Verleger oder für klassische Anbieter. Facebook Instant Articles habe ich angesprochen. Bei Google News ist es so, wer interessiert sich für News? Interessanter wird schon fast Google Now. Also wenn Google ja unser persönlicher Assistent wird und immer auf dem Handy ist und uns immer alles anbietet, sei es der Wetterbericht, sei es der Flugplan, sei es Informationen. Denn wenn man mit Jugendlichen spricht, so, wo kriegen die ihre Nachrichten her? Facebook oder Google. Ne? Also die sehen auf Facebook was und wenn sie sich dann interessieren und mehr wissen wollen, dann googeln sie das Thema und dann kommen sie über Google auf irgendwelche Inhalte. YouTuber ist auch kein Spaß für klassische Anbieter, da kommen wir gleich noch zu und sehen, was der WDR da macht. Und wo aber Google sich eine ganze Community rangezüchtet hat von jungen Medienmachern, die jenseits der klassischen Strukturen, jedenfalls der klassischen Verlagsstrukturen, arbeitet und wo jetzt irgendwie neue Player auf den Markt kommen. Ne? So Mediakraft hier in Köln mit unfassbar vielen Mitarbeitern und einer wahnsinnigen Marktmacht. Und nicht zuletzt so Anbieter wie irgendwie T-Online, die auch einen Newsroom haben, wo jede kleine Zeitung, glaube ich, einpacken kann. Da sitzen bestimmt 70, 80 Leute und machen Tagesgeschäft News. Und Leute, die bei T-Online Kunde sind und da vielleicht auch ihre E-Mails haben, die kommen dann da vorbei und lesen da die Nachrichten. Auch das eine neue Konkurrenzsituation. Das Reddit habe ich vorhin kurz erwähnt, eine Plattform, die mittlerweile aber dazu übergegangen ist, zu sagen, naja, wir haben so viel tolle Inhalte in unserem Forum, wir machen damit jetzt auch selber Sachen. Die haben nicht nur den Podcast, die haben auch gerade ein Videoteam eingestellt. Und das beobachten wir, glaube ich, gerade überall, dass so jede Plattform, die was auf sich hält, fängt jetzt auch an, selber mit Inhalten rumzumachen. Also Spotify veranstaltet Konzerte und lädt Leute ein zu Spotify-Sessions und dann spielen die ein Akustikset. Und dann gibt es plötzlich exklusive Inhalte nur auf Spotify. Und das in jeder Plattform sieht man das. Bei YouTube genauso, bei Reddit fängt es jetzt an. Das sind die neuen Konkurrenten. Apple Music ist gestern Abend vorgestellt worden und die Musik, die sie jetzt so gespielt haben bei der Präsentation, das war kein Musiker, der bei einem klassischen Record-Label gesigned war, sondern es ist ein Künstler, der irgendwie 200 Twitter-Follower hat und vorher total unbekannt ist. Lauren Kramer oder so. Und ich wollte Ihnen jetzt was vorspielen. Die Musik gibt's noch nicht. Wenn ich den dann irgendwann mal hören will, muss ich zu Apple Music. Und es ist auch, zeigt wieder, diese Plattformen sind auch sehr gut darin, dann irgendwie zu sagen, naja, wir brauchen nicht nur die Inhalte der klassischen Strukturen, sondern wenn die klassischen Strukturen nicht so richtig mitspielen wollen oder wir denen mal zeigen wollen, es geht auch ohne sie, dann schaffen wir uns das selber. Das hat Google mit den YouTubern so gemacht, das macht Apple Music jetzt mit Musikern so. Und ein Konkurrent von Apple Music, auch der kam gerade eben schon vor, Daniel Ek, der Spotify-Gründer, der dann sagt irgendwie, oh, okay, ne, jetzt macht Apple auch einen Musikstreaming-Dienst und tritt in Konkurrenz zu Spotify. Ich glaube nicht, dass diese Nachricht so positiv ist. Ich glaube schon, dass der ein bisschen Angst hat. Also Spotify ist immer, glaube ich, hart am Rande des Untergangs, Vermutung. Und natürlich tut ihm das immens weh, dass jetzt auch Apple daherkommt und ein konkurrenzfähiges Angebot hat. Deswegen sagt er, oh, okay, ich werde auf meinem Markt jetzt angegriffen und bin jetzt nur noch einer unter vielen. Das Apple-Angebot ist vielleicht sogar noch besser, man weiß es nicht. Ich finde viel interessanter, dass eben Apple nicht nur sagt, wir machen eine Plattform und machen da Musik, sondern eben dieses, auch schon erwähnt, Beats One, die machen jetzt auch ihren eigenen Radiosender. Das, also Radio, lange Zeit von der digitalen Revolution so weitgehend unberührt. Noch ist Radio vor allem so ein Medium mit so einem Kasten, man schaltet ihn an und aus. Und jetzt denkt sich aber Apple, naja, Radio machen wir jetzt mal besser und ohne die klassischen Radiosender. Das ist sehr spannend und sehr gespannt, was da auch bei rauskommt. Und spätestens jetzt wäre es an der Zeit für die klassischen Radiomacher dann auch zu sagen so, oh, okay, so sieht's aus. Und ich glaube auch, dass Beats One durchaus sehr erfolgreich wird. Apple hat eine unfassbare Marktmacht. Die werden die besseren Zugänge haben zu Künstlern. Die werden aus dem Stand mehr Zuhörer bekommen. Die werden zum Start sehr wahrscheinlich werbefrei sein. Und wenn sie dann irgendwann mal Werbung machen, wird die sehr teuer sein. Also klar, das wird ein riesiger Erfolg. Das ist das Cover der Neon, wie man es auf Facebook sieht. Eigentlich sind da nackte Frauen zu sehen. Und auf Facebook geht das natürlich aber nicht, weil diese ganzen Plattformen Hausregeln haben. Und diese Hausregeln, also ganz oft ist es dann ja die USA, das heißt irgendwie Hate Speech ist verboten, aber so harte Beleidigungen bis hin zu Todesdrohungen sind dann irgendwie immer doch von der freien Meinungsäußerung gedeckt. Aber nackte Haut ist dann immer total verboten. Und wenn Facebook jetzt dieses Neon-Cover sehen würde mit den nackten Brüsten, dann würden sie sehr wahrscheinlich den Neon-Account zumachen und eine böse E-Mail schreiben und so, hier, Neon, ändert das mal, wenn die Neon groß genug ist. Sonst würde sie einfach, glaube ich, nur der Neon so eine automatische Nachricht, so dein Account wurde gesperrt, guck mal nach, was da los ist. Und dann hat die Redaktion irgendwie Zeit, irgendwie zu reagieren und wenn sie nicht reagiert, dann wird halt gesperrt. Kommen auf Facebook dann die Fragen, sind die schwarzen Balken nur wegen Facebook? Ja, nur wegen Facebook. Also die Plattformen bestimmen eben auch, was auf ihnen stattfinden darf. Das ist die große, große Gefahr. Das muss man, glaube ich, die auch für den Spiegel gilt. Weiß ich nicht. also an die Hausregeln wird man sich halten und deswegen ist, glaube ich, das, was Ines Pohl meinte, muss da sehr aufpassen, man darf sie nicht zu sehr abhängig machen, wenn man nur auf dieser einen Plattform stattfindet und da wirft man sich komplett diesen Hausregeln. Auf der anderen Seite ist das eine sehr richtige Reaktion, aber je größer die Marke, desto mehr Macht gibt es da auch irgendwie zu beeinflussen, was eigentlich passiert auf Facebook. Und am Ende haben die auch ein Interesse daran, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da darf man sich keine Illusionen machen, wie wichtig man für Facebook ist, aber man ist auch nicht völlig unwichtig. Also die sind auch daran interessiert, dass Medien da ihre Inhalte abladen. Deswegen kommen sie auf Publisher zu und sagen, hey, wir haben ein Angebot für euch. Und diese Verhandlungen, über die ich natürlich nichts erzählen darf, aber was man aus der Presse so liest in den USA, wie sie gestartet sind, ganz, ganz ursprünglich hatte, glaube ich, Facebook eine leicht andere Idee. Und ich glaube, also was man in der Presse liest, die New York Times war dann sehr bestimmt zu sagen, so ja, übrigens, und das hier ist unser Deal. Und dann hat sich Facebook auch bewegt. Also es ist nicht nur, dass da plötzlich irgendwie der große Konzern kommt und Bedingungen diktiert. Nein, das ist ein viel größerer Austausch. In den USA merkt man das viel mehr, weil das natürlich die ersten Ansprechpartner sind und die auch rein räumlich viel dichter beieinander sind und viel öfter miteinander reden. In Deutschland ist es dann ganz oft mehr so ein Drübereinander im Feuilleton schreiben. Deswegen halte ich, glaube ich, nichts von dieser Content-War-Diskussion. Ich glaube, man muss das sehr pragmatisch sehen, sehr genau hingucken, was da passiert. Aber dieses Grundwerk Ablehnen von neuen Verbreitungsformen ist, glaube ich, nicht zielführend. Da kann man sich dann gerne zurückziehen und sagen, naja, ich mache jetzt hier weiter irgendwie mein Produkt. Und das ist dann aber irgendwann auch langweilig, weil man hat irgendwann auch den Auftrag oder man hat die Idee, das journalistische Ideal, ich möchte ja auch Leute erreichen da draußen und eine Debatte irgendwie mitgestalten, anstoßen, wie auch immer. Deswegen gibt es freundliche Ansätze, sowohl von Google, von Facebook, von Apple, eben auch mit Geld, ne? Also ganz klare Anreize, die kommen auf Inhalteproduzenten zu und sagen, hier übrigens, wir wollen auch, dass es euch gut geht. Also bei Google irgendwie angefangen von dem Innovation Fund, den es jetzt in Europa gibt, bis hin zu in Frankreich gibt es was Ähnliches. Da haben die unter anderem, glaube ich, Le Mans irgendwie ein paar Millionen Euro gezahlt, damit die eine bessere Abo-Verwaltung programmieren konnten. Also Google hilft da mit Geld den klassischen Verlegern. Facebook macht jetzt das Angebot Instant Articles. Hey, also natürlich aus einem Selbstzweck raus, aber auch, weil Facebook gesehen hat, ganz viele Leute nutzen uns auf einem mobilen Handy. Und wenn da Verlage ihre Links reinstecken und da draufklicken, dann sind es lange Ladezeiten und es sieht doof aus und Leute brechen ab und wollen das eigentlich nicht. Und deswegen sagt Facebook jetzt, hey, unsere Technik ist besser, der Artikel lädt schneller und wir können euch mit Zahlen beweisen, deswegen kriegt ihr so und so viel mehr Leser für eure Inhalte. Und ihr dürft noch das Geld behalten. Apple gestern was ganz Ähnliches vorgestellt. Ne? Also man kann dann Inhalte mit in diese Apple-App reinbringen, die so ähnlich wie Flipboard funktionieren sollen, sagt aber auch hier, ihr könnt Werbung mitnehmen, behaltet 100% der Werbung. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Wir haben ein Interesse daran, dass es euch gut geht. Deswegen sind es nicht nur Feinde, sondern auch Freunde. Eine ganz merkwürdige Mischung. Es bleibt Ihnen jetzt allen selbst überlassen zu raten, wer jetzt der alte Dinosaurier ist und wer Captain Future. Ein weiterer Trend, den ich behaupten würde, ist Überalterung. Die meisten klassischen Medienangebote, und das betrifft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauso wie Spiegel Online, da wird die Leserschaft älter. Das lässt sich auch nachweisen. Ne? Die Zahlen sind öffentlich. Einmal Argov angucken und man sieht so, die Leute werden älter. Also, und was machen die jungen Leute eigentlich? Also in den USA gibt es darauf Antworten, da kümmert man sich um die jungen Leute. Da gibt es Apps wie AJ Plus von Al Jazeera, da gibt es ein neues Cable Network mit großer Webseite namens Fusion, wo auch Disney mitbezahlt. Da gibt es Mike.com, da gibt es Refinery29, nicht zuletzt BuzzFeed. Also lauter Angebote, die sich an neue junge Zielgruppen richten, die neu gegründet wurden, die neue Dinge ausprobieren, die wirklich was verändern wollen. Das gibt es in Deutschland noch nicht so richtig. Und da gibt es sehr viele, viele Gründe für, da können wir gerne am Nachmittag über uns unterhalten. Der WDR probiert es aus mit 360. Kein Sound. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, irgendwie, um zu sehen, wie man es nicht macht. Muss man leider so deutlich sagen, und also die Abrufzahlen sind auch unfassbar dramatisch. Die jungen Leute sind auf YouTube, also gehen wir zu YouTube hin. Das ist, glaube ich, so die Ausgangslage von WDR 360. Und das ist ja auch ganz richtig so. Die nehmen jetzt drei Moderatoren, die so einigermaßen jung sind, und machen jetzt News und Nachrichten auf YouTube. Das Problem ist halt, die wollen so sein wie YouTuber. Das ist eine junge YouTuberin, die ist 21, heißt It's Coleslaw, hat ungefähr, weiß nicht, 60, 70, 80.000 Abonnenten auf Facebook. Wenn die ein mittelgutes Video macht, dann gucken sich das 50.000 Leute an. Wenn sie mal einen Hit hat, gucken das 250.000 Leute auf YouTube. Und die macht das aber seit 5 Jahren. Die hat vor 5 Jahren damit angefangen, hat bestätigt ihre Community aufgebaut. Und jetzt kommt der WDR so von hinten rum und macht irgendwie mit älteren Moderatoren auch was auf YouTube und das wirkt dann immer unfassbar unfreiwillig komisch. Und also vielleicht dauert es auch einfach 5 Jahre, bis sich das etabliert hat. Also die meisten YouTuber, die jetzt gerade richtig erfolgreich sind, Le Floyd und wie sie alle heißen, die machen das alle schon ein paar Jahre. 4, 5. Also mindestens die Hälfte von denen, die der gerade erfolgreich hat, hat ungefähr vor 5 Jahren haben die alle gemeinsam angefangen und sind jetzt groß geworden. Und das lässt sich für einen klassischen, also für einen privaten Anbieter lässt sich das nur sehr, sehr schwer abbilden. Dann muss man einen Moderator einkaufen, der muss dann irgendwie jahrelang da seine Community aufbauen, der muss wahrscheinlich 24/7 verfügbar sein, der muss auch irgendwie dafür sorgen, dass auch wenn er im Urlaub ist, trotzdem 2 Videos pro Woche hochgeladen werden. Und das ist eine unfassbare Investition. Und ob es klappt, steht in den Sternen. Das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist vielleicht noch am ehesten dafür ausgestattet, sowas mal auszuprobieren. Im Fall von WDR 360 irgendwie ganz, ganz furchtbar. Die haben sich dann auch mal in die Sendung It's Coleslaw eingeladen, damit die sozusagen ihre Community und ihren Fame mit rüberbringt. Und das war dann eines der erfolgreicheren Videos von WDR 360 und das klicken dann 1800 Leute an. Das ist halt nichts, ne? Also das lohnt sich hinten und vorne nicht. Das funktioniert einfach nicht. Interessanter wird das schon heute Plus. Das ist jetzt das neue Nachrichtenangebot für junge Leute vom ZDF. Die überlegen sich auch, die jungen Leute sind auf YouTube oder viel eher auf Facebook. Die machen weniger YouTube-Videos, machen mehr Facebook-Videos. Facebook und Instagram und sagen aber nicht, wir imitieren das, was da stattfindet mit älteren Leuten und biedern uns da so an, sondern die sagen, wir bringen das, was wir machen, wofür wir stehen, Nachrichten, recherchierte Beiträge und bringen das aber zu euch hin. Aber die etablieren da jetzt nicht irgendwie so junge YouTuber, die so tun, als wären sie welche der Community, sondern die sagen halt, wir sind das ZDF. Wir haben ein bisschen jüngere Leute, mit Eva-Maria Lemke, Jahrgang 82 immerhin und Daniel Bröckerhoff, Jahrgang 78. Na gut. Aber das ist, glaube ich, vielversprechender. Bei den Abrufzahlen kann man das nicht so genau vergleichen, weil die eben nicht auf YouTube sind. Aber da sieht man dann, wie die Facebook-Beiträge öfter geteilt werden. Jetzt schon, obwohl die noch viel, viel jünger am Markt sind. Also es ist sehr spannend, das zu sehen, wie sich das entwickelt. Und genau, bei WDR 360 sind die Moderatoren zum Teil noch ein bisschen jünger, aber sie haben noch eine dritte dabei. Und das ist jetzt total gemein, aber eine dabei ist Freddy von 1Live. Und man findet im Internet nicht ihr Alter und wenn man ihr Foto bei dieser Microsoft-Seite hochlädt, dann heißt es, sie ist 39. Und das ist okay, aber dann kann man nicht so tun, als wäre man ein 21-jähriger YouTuber. So, so viel irgendwie zu alles wird älter und wo sind eigentlich die jungen Beiträge. Jetzt habe ich ein letzter Trend, der zu beobachten ist und wo ich dann auch noch eine These habe, ist Konvergenz. Ich glaube, die Deutsche Welle ist da auch in einer sehr guten Position. Man hat das Radio schon dabei, man hat das Fernsehen dabei, man kann jetzt gemeinsame Angebote schaffen. Das ist im klassischen öffentlichen rechtlichen Rundfunk sehr viel schwieriger. Also in erster Linie schon mal rechtlich. Der Rundfunkstaatsvertrag erlaubt noch nicht alles. Aber man sieht ja, glaube ich, schon so, wo die Reise hingeht. Ne? Also es gibt irgendwie so den klassischen Sender, das Massenmedium wird in der digitalen Welt unwichtiger, da gibt es dann vielleicht noch so Brands, wo man dann ahnt, so Deutschlandfunk oder Deutschlandradio, das steht für alte Männer. Die Sendung wird auf jeden Fall wichtiger und die Moderatoren an sich werden auch wichtiger, so als Personen, die da draußen sind. Und wenn man jetzt aber anguckt, was zum Beispiel gerade der Deutschlandfunk gemacht hat, mit einer schönen neuen Webseite, die sieht dann, wenn man ein bisschen runterscrollt, sieht die Webseite so aus. Und dann vergleichen Sie das mal mit dem, wie die Webseite der Süddeutschen Zeitung aussieht. Was so, Sie fragt, hä? Ja? Hä? Also ja, das heißt irgendwie, dass der Deutschlandfunk macht jetzt eine Online-Nachrichtenseite, die in ihrem Erscheinungsbild zum Verwechseln ähnlich ist mit der einer großen deutschen Tageszeitung. Das ist so die Konvergenz, die da kommt. Und dann fragten Sie auch so ein bisschen, diese Play-Button, auf jeder Nachrichtenseite werden da jetzt Videos. Beim Deutschlandfunk sind es aber keine Videos, da sind es jetzt ja Audios. Das heißt, eigentlich fehlen dem Deutschlandfunk jetzt da die Videos. Wo kommen die eigentlich her? Und also wenn man sich jetzt überlegt, irgendwie als Süddeutsche Zeitung, so dass jetzt irgendwie plötzlich kommt der Deutschlandfunk und macht, mit den Mitteln des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine Nachrichtenseite und demnächst machen sie da auch Videos rein und es ist auch so, oh, okay, so, ne, die neue Konkurrenz, interessant alles. Und wenn wir jetzt alle nicht aufpassen, treffen sich dann beim nächsten G7-Gipfel, wo auch immer der sein wird, irgendwie der Deutschlandfunk und die Süddeutsche Zeitung und vielleicht irgendwie noch eine ARD-Anstalt und Sat.1 und alle machen dann irgendwie Periscope und streamen live. Also da fehlt mir dann so ein bisschen, also es wird mir alles so zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht immer, ob da so die Strategie dahinter ist. So auch der Deutschlandfunk, wir brauchen jetzt auch so eine Nachrichtenwebseite, die so aussieht wie die FAZ. Oder, also ich verstehe den Gedanken dahinter nicht. Man hat so eigentlich Radiosender und hat eigentlich so Radioinhalte. Da frage ich mich so ein bisschen so, also wohin führt diese Konvergenz und welche Häuser sind denn besser für diese Konvergenz aufgestellt? Und das ist aber eine offene Frage. Ich habe da auch keine Antwort. Ich fürchte nur, dass die Webseite der Süddeutschen Zeitung gibt es ja schon. Also warum muss der Deutschlandfunk jetzt auch so eine bauen? Verstehe ich überhaupt nicht. Und jetzt habe ich noch als Bonus zwei winzige Tricks, weil mir auch so ein bisschen aufgetragen wurde, erzähl was über Innovation. Und ich bin ja erst seit Januar dabei und probiere Innovation zu machen. Deswegen nur ganz, ganz kurz zwei Ideen. Die eine Sache ist junge Mitarbeiter. Wir waren in den USA unterwegs und wenn man da in dem Newsroom sitzt, dann weint man, weil man ganz viele Mitte-20-Jährige um sich hat. Und ich glaube, da muss dann jedes Haus in Deutschland so in sich gehen und sich überlegen, so wie viele der Mitarbeiter hier, ne, fest angestellt, nicht prekär beschäftigt, sind eigentlich Anfang 20 und dürfen die Entscheidungen treffen? Und das wäre wieder der Moment, wo man dann sagen müsste, so, oh ja, in Deutschland, huf, ne, wenn man da im Journalismus es geschafft hat und eine Festanstellung kriegt, ist man wahrscheinlich so Mitte 30 oder so. Das könnte ein Problem sein und ich glaube, Innovation kommt über junge Leute und es hilft nicht, sich Praktikanten zu holen, die jung sind und es hilft nicht irgendwie mal junge Leute irgendwie zu sagen, so hier, probiert mal was aus und dann verschwindet es in der Schublade. Ich glaube, man braucht junge Mitarbeiter, man muss denen Verantwortung übertragen, die müssen Dinge ausprobieren, deswegen tut es mir auch sehr leid, die WDR 360-Leute zu dissen, denn das ist mal ein Anfang, wo junge Leute was ausprobieren dürfen und das finde ich sehr gut. Und die zweite vorsichtige Idee mit Innovation, die ich hätte, wäre tatsächlich so Best-Practice-Beispiele. Man kann sehr genau rausfinden, heutzutage im Internet zumindest, was funktioniert. Und da kann man, glaube ich, sehr subtil einer Organisation so ein bisschen was mitgeben, wo die sich hinentwickelt, indem man immer wieder guckt, so das und das hat funktioniert und ich glaube, es geht in die richtige Richtung und dann gibt man den Kollegen nicht irgendwie als Auftrag, wir müssen jetzt mehr so und so, sondern man hat so hier, schau mal, in dem Fall hat es sehr gut funktioniert, weil aus den und den Gründen, weil wir Leute gezielt angesprochen haben in einer bestimmten Region und User-Generated Content rangeholt haben, weil in dieser Geschichte irgendwie der Protagonist im Vordergrund stand. Und es gibt sehr viele Redaktionen in den USA, die das schon sehr organisiert und sehr strategisch betreiben. Die haben Data Analysts da rumsitzen, die sich die Zahlen jeden Tag angucken und die überfordern dann aber nicht ihre Redaktion mit so Dashboards, wo man dann sieht, so dass der Redakteur aus dem Panorama, der immer Paris Hilton oder was auch immer machen darf, immer in den Klickstatistiken ganz oben sitzt, sondern die überlegen sich ganz genau, was wollen wir eigentlich? Wollen wir eine lange Lesedauer bei politischen Stücken? Und dann schicken sie eine E-Mail rum, wo das mal funktioniert hat und sagen, das hier ist ein politisches Stück, es hatte eine lange Lesedauer aus den und den Gründen. Lass uns mehr davon machen. Oder die überlegen sich, wir wollen, dass dieses Video zu Ende geguckt wird. Und dann guckt man sich raus, bei welchem Video war das der Fall? Was können wir daraus lernen? Also nicht bloß irgendwie diese dummen Dashboards, wo dann irgendwie steht so, diese Bilderstrecke mit nackten Männern hat sehr gut geklickt oder dieser Panda-Bär war sehr niedlich, 10.000 Menschen gefällt das, sondern sich viel genau überlegen, diese User-Daten, was sagt uns das eigentlich und wie entwickeln wir damit unseren Journalismus? Und verzeihen Sie mir, dass ich so gehetzt bin, aber ich wollte Ihnen so viel erzählen. Vielen Dank.
So, danke, Ole Reismann. Ich habe eine Frage, weil Sie sagen, Plattformen gewinnen sowieso, Radio atomisiert sich, die Deutschlandradio-App ist auch kacke. Was soll Deutschlandradio aber tun? Ihrer Meinung nach, auch wenn Sie jetzt kein Radio eigentlich hören, aber ja. Wenn Sie sich überlegen, wie soll es weitergehen, mehr mit 20er einstellen?
Auf jeden Fall, dringend. Also ich glaube, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es dann zum Teil so Einstellungsstopps gibt, ne, da darf man ja auch gar keinen mehr einstellen, weil die Belegschaft schon so alt ist und man hat so jahrelange Sperren, bevor man jemand Junges dazuholen kann mit einem sicheren Vertrag, natürlich sehr schwierig. Ich möchte mir nicht anmaßen, jetzt als Radioberater aufzutreten, weil ich bin das einfach nicht. Ich glaube, da passieren sehr viele schöne Dinge schon, wenn man sieht irgendwie, wie einfach man Podcasts von D-Radio Wissen abonnieren kann. Das finde ich schon mal sehr schön. Und ich glaube aber, man muss diese Sendung dann einfach mehr in den Vordergrund stellen und nicht die eigene Marke und sagen, wir sind übrigens die Radio Wissen und das hier ist unsere neue Webseite oder so, Sendungen groß machen. Also da jetzt, ne, das, ich glaube, das Äquivalent zum Snowfall im Radiobereich ist wahrscheinlich dann der Serial Podcast. Der hatte dann eine eigene Webseite. Und ich glaube, dass sowas in eine Richtung gehen könnte.
Ich habe das Ines Pohl schon gefragt. Sehen Sie das Radio, das Wort Radio als Konkurrenz für Spiegel Online?
Nein. Und die Frage ist eben, was bleibt übrig für den Rundfunk? Also das betrifft auch die Fernsehnachrichten. Also, ne, also ist heute eine Konkurrenz für Spiegel Online? Würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch nein. Also heute plus schon eher. Aber so die klassische Nachrichtensendung, die um 19 Uhr stattfindet, und dann kann man sie nachgucken in der Mediathek, wenn man will. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie die Zukunft ist.
Gibt es Fragen?
So, danke für den Schmerz, Ole, und den Finger in der Wunde. Vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten nur angemerkt. Das Lab hat ja schon verschiedene Projekte angetrieben, die in die Richtung gehen. Also auf Spotify findest du nichts, weil du Deutschlandradio suchst. Wenn du Deutschlandfunk suchst oder Deutschlandradio Kultur, ist das Ergebnis ein anderes. Auch beim Thema App ist uns schon bewusst, dass diese App, die du gezeigt hast, nicht die aller zeitgenössischste ist. Das ist uns auch vollkommen klar. Dafür also vielen Dank für diese Hinweise. Aber eine andere Frage, die geht in die Richtung, die gerade Brigitte Beetz ansprach. Nicht Konkurrenz, sondern Kooperation. Also auch hinaus wie der Spiegel ist ja durchaus unter Druck. Keine riesige AG wie der Springer Verlag. Perspektivisch gesehen vielleicht auch die Notwendigkeit gegeben, zu kooperieren mit anderen Häusern. Ist das vorstellbar aus eurer Sicht? Wie könnte sowas aussehen? Angenommen, die Radio Wissen oder der Deutschlandfunk sagt, hey, Spiegel Online, ihr macht ein junges Angebot, interessant. Wo können wir Schnittstellen finden? Ist das vorstellbar?
Also meine private Meinung ist, natürlich, das ist vorstellbar. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, die Recherche-Kooperation aus Süddeutscher Zeitung, NDR, schieß mich tot alle. Das ist schon schwierig, wo man dann auch manchmal sieht, dass die so Exklusivgeschichten, die der Spiegel hat, dann recherchieren die das nach und abends in der Tagesschau ist dann plötzlich ihre Geschichte und nicht mehr die des Spiegels. Also das tut weh. Das heißt, tut weh, das nervt, das ist komisch. Ich glaube, da findet eine komische Vermischung statt. Deswegen bin ich kein großer Fan von der Art der Kooperation. Ich fand es sehr schön, was Ines Pohl gezeigt hat, dass sie da mit Pageflow gearbeitet haben für diese Storytelling, für die Flüchtlingsgeschichte, ne, dass da die Fotos so groß sind und so weiter. Pageflow ist ja eine Entwicklung aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die unter Open Source steht. Also der WDR hat da Entwickler und der Bayerische Rundfunk hat da nochmal ihr eigenes Süppchen gekocht und eine eigene App gebaut, die genauso funktioniert. Also die Idiokratien des öffentlich-rechtlichen Systems, aber egal. Und hat es dann aber unter Open Source gestellt. Also man hat das Gebührenzahlergeld dafür ausgegeben, damit ein Tool gebaut wird, mit dem alle was machen können, auch die Taz. Und ich finde solche Formen schon mal interessant, dass man bei technischer Entwicklung, dass nicht jedes Haus jetzt anfängt, solche Systeme neu zu bauen für viel Geld. Vielleicht haben wir die Entwickler auch gar nicht, vielleicht müssen die andere Dinge machen. Sondern dass sowas passiert, das finde ich persönlich sehr interessant, ja.
Ellen Schuster wollte was sagen. Zwei kurze Fragen. Man tut sich ja immer sehr leicht, sehr knackig, das zu kritisieren, was andere so treiben. Und da habe ich vieles jetzt gehört, was ich vielleicht ähnlich sehen würde, anderes sehe ich anders. Was mich interessieren würde, ist, wie es denn beim Spiegel ist. Also Vorreiter in Sachen Konvergenz ist der Spiegel sicher nicht, haben wir ja alle interessiert verfolgt, wie da die Debatte wog zwischen Online und Print und was da so an Personal verschlissen wird. Die Frage also, wie geht es da weiter? Und zweite Frage, klar, also WDR 360 tut sich schwer, heute plus sehe ich auch nicht als ein Riesenerfolgsmodell an, bisher kann sich ja noch entwickeln. Warum schafft das denn dann der Spiegel mit dem neuen Jugendangebot, die Street Credibility sich zu erwerben, die den anderen offensichtlich fehlt?
Also zu der Konvergenz glaube ich, dass das nach außen anders wirkt, als es im Haus gelebt wird, wie man so schön sagt. Also das ist wirklich, wir arbeiten Hand in Hand zusammen. Und es gab da vielleicht atmosphärische Störungen oder Verstimmungen, aber also im Haus drin ist das anders. Ich glaube, die Konvergenz, die viel spannender noch ist, was ist eigentlich mit den Inhalten oder mit den Mitarbeitern von Spiegel TV? Also die Inhalte, die von Spiegel TV auf Spiegel Online stattfinden. Ich glaube, das ist noch eine viel spannendere Frage. Wo entwickelt sich das hin? Wo wir auch natürlich dran sind. Ich glaube, da und das ist in anderen Häusern ähnlich. Es geht nicht nur beim Spiegel, so auch Axel Springer, die jetzt bei der Welt irgendwie N24 andocken. damit dann da die Beiträge auch mit Videos versehen sind. In diesem Moment ist diese NOAA-Konferenz in Berlin, wo Arianna Huffington auftaucht und erzählt, dass 50% der Beiträge auf Huffington Post haben irgendwie Video-Äquivalenz oder Video mit eingebaut. Leute im Internet draußen wollen selten Radio, wenn dann irgendwie Musik hören, wollen aber unfassbar viel Video konsumieren. Also wo das Radio lässt, ist ein bisschen so eine Frage, aber also mit Bewegtbit-Inhalt große Zukunft. Deswegen finde ich da die Konvergenz zwischen Spiegel TV und Spiegel Online viel, viel spannender. So, und dann die Street-Credibility-Frage. Es ist sehr einfach, sich über WDR 360 lustig zu machen. Ich glaube, eine Lehre ist einfach, dass wir das für uns eben nicht machen wollen. Wir wollen nicht irgendwie probieren, mit 30-Jährigen YouTube zu spielen. Wir glauben, das ist möglicherweise nicht die richtige Richtung. Und wir glauben, diese Street Credibility, die müssen wir uns erarbeiten, indem wir mit Leuten, es ist ja eine Phrase, aber auf Augenhöhe operieren. Deswegen nicht so von draußen kommen und sagen, so übrigens, wir sind der Spiegel oder wir sind Spiegel Online und wir erklären euch jetzt mal die Welt. Vielleicht muss man da ein bisschen runterdämpfen.
Ines Pohl.
Oh. Ich nehme an, dass wir diese Facebook-Debatte und so nachher noch auf dem Panel führen, deswegen antworte ich da nachher drauf. Katja Kipping hat uns ein Interview gegeben und wurde gefragt, wie sie Medien konsumiert. Sie hat gesagt, früher habe ich immer Zeitungen gelesen, seitdem ich Kinder habe, höre ich jetzt immer Radio. Also nur mal, es gibt schon auch Menschen, die auch noch Radio hören und umswitchen. Also weil es klingt jetzt so, Radio ist tot, das ist mir zu schnell zum einen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass sich jedes Medium überlegt, was es besonders gut kann. Und ich glaube, da kann das Radio, sich weiterentwickeln. Und das Radio muss, glaube ich, verstehen, dass dieser Frontaljournalismus, wir sagen euch, was richtig ist. Wir haben einen Interviewpartner morgens zur besten Sendezeit, der darf dann erzählen, was richtig ist. Aber ich als Hörerin habe überhaupt keine Möglichkeit, mit zu interagieren. Warum zum Beispiel nicht nach dem Interview mit Egal Gysi morgens im Deutschlandradio die Möglichkeit, dass Hörer anrufen und sagen, hör mal, diese Sache, die Gysi da erzählt hat, ist einfach falsch. Es ist wieder dieses Community und dieses Miteinander in Aktion treten. Aber ich glaube, für mich das Wichtigste ist, dass jedes Medium und jede Marke, und es muss dann natürlich zusammenpassen, sich überlegt, was passt am besten zu mir. Und dann gibt's auch für viele Medien noch eine Zukunft, weil ich glaube, weil diese Individualisierung, die haben wir ja heute Morgen auch schon gehört, die immer größer wird, ist natürlich auch toll, wenn man sich da verschiedene Medien sozusagen zusammenstöpseln kann, weil man ja nicht mehr nur von einer Zeitung oder einem Online-Auftritt abhängig ist.
Also ich glaube, ich sage einmal ganz kurz, was James vorhin schon erzählt hat mit dem, das Radio wird hier immer noch unfassbar viel genutzt, dieser Kasten, den man an- und ausmacht. Und das wird ja auch noch jahrelang so weitergehen. Also deswegen glaube ich, das Radio muss sich da keine Gedanken machen. Was ich nur meine, ist, das Radio im Internet hat es wirklich sehr schwer. Vielleicht noch schwerer als die anderen Formen, weil Internet ist Text und Bewegtbild. Und die Radioformen, da wird Tim Fritter vielleicht auch nochmal erzählen, ne? Also Podcast-Geschichten, da reüssieren dann eher die, wie sagen, Hobbyisten, aber die Leute, die irgendwie neue Radiomacher, die nicht diesen klassischen Apparat im Hintergrund haben. Und ich glaube aber auch da darf man sich... Man darf sich da wirklich keine Illusionen hingeben. Wenn ich heute in den USA in ein Uber-Auto steige und mich irgendwo hinchauffieren lasse, dann läuft da kein Radio, sondern meine Spotify-Playlist automatisch eingestellt. Und neue Radios, die beim Saturn verkauft werden, die haben Spotify schon mit eingebaut, weil die einen WLAN-Anschluss haben, solche Geschichten. Also das wird dann dauern, der Gerätewechsel, die alten Leute. Also das Radio hat bestimmt noch viele, viele Jahrzehnte, wahrscheinlich mehr noch als die gedruckte Taz oder die tägliche gedruckte Taz. Die Radio wird das um Jahrzehnte überleben, aber auch da passiert Medienwandel. Und im Internet ist es einfach verdammt schwer. Der Markt ist irgendwie hart umkämpft, die Konkurrenten sind sehr stark und werden immer, immer mehr und immer, immer stärker. Das ist schon spannend.
Sorry. Nicola Bolken würde noch sagen.
Ja, danke, dass Sie das gesagt haben noch mit dem Radio, weil das, also Radio und Internet, was muss man eigentlich tun, um Radio im Internet mal viral zu kriegen? Ja, warum kriegen wir auf den sozialen Medien, obwohl wir da auch ordentlich unterwegs sind, warum kriegen wir da nie so viel Resonanz wie Printmedien? Ja, Taz, Spiegel, ihr habt alle viel mehr Follower und Resonanz auf den wir vertwittern, verfacebooken und übrigens auch verpodcasten, verspotifyen unsere Podcasts. Aber so what? Die paar Freaks, ne? Die, das ist echt so ganz long tail und spitz da rein, die folgen uns da und die sagen uns auch immer wieder, oh ja, toll. Aber so die vielen, die sagen, Audio ist irgendwie nicht so sexy. Ist jetzt einfach mal so festgestellt, also sexy war ja ein Stichwort so ein bisschen in Ihrem Vortrag, das können wir nicht ändern und wollen wir ehrlich gesagt auch nicht ändern, weil Audio können wir jetzt mal wirklich gut. Und mit dem, da sind wir ganz d'accord, mit dem, was wir gut können, das müssen wir so verkaufen, wie wir eben unsere Inhalte gut verkaufen müssen.
Ich finde das Argument immer sehr gut mit dem, das können wir gut. Also ich kann auch viele Dinge gut, aber ich kann damit kein Geld verdienen. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist immer noch ein bisschen netter, weil der muss das ja gar nicht. Der kann einfach immer sagen, wir können das gut, wir machen das so. Das ist ja gut und hat sich bewährt. Aber also vielleicht, Facebook zeigt dann ja auch irgendwie ganz brutal, das ist ja so der Markt, oder? Das ist der radikale Markt. Alles buhlt um Aufmerksamkeit. Und einige schaffen es und andere nicht. Das ist ja dann auch oft ein schöner Gradmesser dafür, was Menschen dann eigentlich wirklich interessiert.
Aber man kann ja das eine gut machen und ohne das andere zu lassen.
Das ist genau der Punkt. Ja, also wir sind tatsächlich Privileg des Staatsvertrags. Ja, klar. Aber ein Punkt noch, eine Winzigkeit noch. Spotify ist für uns eigentlich die Debatte, die bei Spiegel zum Beispiel Facebook ist. Ne? Auch wenn viele Anwesenden wahrscheinlich die Spotify, die Podcasts, die wir da reintun, noch nicht sehen, weil die das so langsam ausrollen. Das wird mal richtig interessant, weil Spotify dasselbe will wie Facebook. Niemand geht mehr aus der App raus.
Und dann integrieren sie aber die Podcasts von Tim Pritloff, die dann vielleicht die Leute mehr interessieren als so klassische Radiosendungen.
Das wird spannend. Aber die sind immer so lang. Da hinten ist eine Wortmeldung schon länger.
Bitteschön. Ah, das Mikro hat zu mir gefunden. Also einmal, ich will noch kurz was zu dem Podcast sagen. Warum haben wir da kein Engagement? Ich meine, wir haben ja auch erfolgreiche Podcasts in Deutschland und die haben eben ihre Community, die holen sich ihr Feedback und wir blasen die Podcasts raus und da sind sie und dann werden sie gehört, aber was alle Speaker hier heute schon gesagt haben, Community, redet mit den Leuten, so, das kurz. Und dann aber noch eine Nachfrage auch an dich, du hast gesagt, Spiegel Online macht jetzt auch irgendwas für junge Leute und die ARD nimmt 45 Millionen, macht irgendwas für junge Leute, irgendwie, wir kriegen jetzt unser eigenes Angebot, also ich zähle mich mal mit 24 noch zu jung, wir kriegen unser eigenes Angebot, aber was passiert dann mit dem Alten? Also heißt das jetzt, wir machen das Neue für die Jungen und das Alte lassen wir mit seinem Publikum altern? Das heißt, es wird genauso wie sein Publikum aussterben. Aber wieso kann man nicht einfach seine jetzigen Medienmarken erneuern, so dass sie auch von uns, mir, akzeptiert werden? Das ist doch, also warum stampft jetzt jeder ein junges Angebot aus dem Boden?
Ich sehe mich außerstande darauf, eine generelle Antwort zu geben. Nur eine vorsichtige Überlegung ist, könnte sein, dass es gerade bei jungen Leuten gibt es verschiedene Studien, man könnte sich überlegen, gibt es 20% News-Junkies, ne, die erreicht man eh, die lesen dann auch Spiegel Online, obwohl sie jung sind. Oder die gehen dann vielleicht, die gucken mal Tagesschau. Oder News-Junkies, die wollen aber wissen, was auf der Welt los ist. Oder die haben irgendwie Politikwissenschaft studiert und denken, dass es wichtig ist, sowas. Und es geht ja aber darum, größere Mengen zu erreichen. Ne? Also vielleicht gibt es auch so 40%, die sich gar niemals dafür interessieren. Und die kriegt man auch nicht. Aber vielleicht gibt es da draußen 40%, für die klassischen Angebote einfach irgendwie keinen Charme mehr haben, zu alt sind. Und die sich aber aktivieren lassen mit einem Angebot, das ihnen eher, jetzt kommt wieder die schreckliche Phrase, auf Augenhöhe begegnet. Und gerade eben kam der Hinweis mit dem Community. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich ganz vorsichtig nur, also es ist harte Arbeit, ich glaube, es gibt da irgendwie kein Geheimrezept oder so, es ist super harte Arbeit und in privatwirtschaftlichen Kontexten heißt das immer auch, da muss es jemanden für geben, der muss dafür abgestellt sein, der muss bezahlt werden und jemand, der seinen Podcast aus Liebe betreibt nebenbei, der wird auch abends um 11 nochmal die Kommentare moderieren und antworten und der wird auch irgendwie im Urlaub seine Folge abschicken und senden, ne? Also da gibt es dann auch neue Player irgendwie, die eine andere Art von Community-Management betreiben können, als es jemand kann, der irgendwie sehen muss, so, du warst jetzt 8 Stunden am Computer, musst jetzt nach Hause gehen.
Hier vorne war eine Frage. Ich glaube, ich gebe die Frage.
Friederike Süß zum einen, ich bin auch von der Deutschen Welle, wie meine Kollegin Ellen Schuster. Ich betreue die Radioangebote für Afrika und Asien in der Angebotsentwicklung bei der Welle. Ich fand ganz interessant dieses Stichwort Mobile and Social, weil ich glaube, wir sind ja jetzt hier in Deutschland und schauen uns in einer etwas eurozentrischen Sicht jetzt die Entwicklungen auf dem US- und europäischen Markt an. Und es gibt in vielen Regionen Afrikas und Asiens das erstaunliche Phänomen, dass junge Leute Radio hören. Und vielleicht sollte man da mal gucken, wie die das machen, wie die die Trends wahrnehmen, wie in den afrikanischen Metropolen junge Leute Radio hören. Die hören das über ihr Handy und zwar nicht streamen, sondern die hören über einen UKW-Empfänger im Handy, antworten dann aber in den Communities, Social Media, gehen auf die Themen ein, schicken Themenvorschläge, gucken sich abends Fernsehsendungen, wo die Themen aufgenommen werden aus den Radiosendungen. Also ich glaube, Trends gucken muss nicht immer hier in Europa sein. Und also wenn jetzt so ein Sender wie das Deutschlandradio Ideen sucht, wie junge Leute oder wie die zukünftige Zielgruppe mit Radio umgeht, mit Audio umgeht, kann es auch ganz spannend sein, mal Analysen aus anderen Regionen sich anzugucken. Das war nur aus meiner Erfahrung eine Anregung.
Ich finde es aus zwei Gründen total interessant. Das eine ist natürlich, dass man dann in vielen Regionen Afrikas wahrscheinlich eher das Handy hat, das vielleicht sogar mehr kann als der Computer, der noch irgendwo rumsteht. Das Internet ist auf dem Handy wahrscheinlich eher verfügbar, vielleicht sogar auch schneller. Und dann hat man noch nebenbei einen FM-Empfänger im Handy drin. Das gab es ja in anderen Ländern auch. Also, ne, ich glaube, in Japan gab es ja früher schon Smartphones irgendwie als überall anders auf der Welt und auch, glaube ich, da waren so FM-Empfänger viel verbreiteter. Das könnte es auch in Deutschland geben. Ne? Also auch da sind ja irgendwie die Daten-Flatrate hält immer nur bis zur Mitte des Monats. Eigentlich so ein bisschen Radio hören auf dem Handy wäre ja schick. Aber bei der Telekom jetzt irgendwie ein Handy kaufen mit FM-Empfänger, also nein, bei der Telekom kriege ich den Spotify-Deal obendrauf. Also der Markt ist da auch ein bisschen gegen das Radio wahrscheinlich.
Ja gut, die jungen Leute, wenn ich das noch ergänzen darf, die haben ja das stationäre Internet übersprungen in Afrika. Also die kümmern sich gar nicht um Websites. Die Internetnutzung in Afrika und in vielen Regionen Asiens ist marginal. Die stationäre Internetnutzung, die haben überhaupt nicht die Infrastruktur. Die nutzen Internet mobil. Deswegen ist es auch super wichtig, was Ellen vorhin ausgeführt hat, dieses Gucken, diese Konvergenz, die Videos, die Audios, die wir haben, die Medien zusammenzubringen, das ist für uns jetzt auch ein großes Experiment und der Kanal ist jetzt das wichtigste Tool, um Sichtbarkeit für die Deutsche Welle zu schaffen, aber aus dem Kanal raus und zum Kanal zurück werden die anderen Medien reingenommen und die jungen Leute in unseren Zielregionen zeigen ja, dass es möglich ist, dieses Mobile, Social und visuell zu denken. Natürlich, Menschen sind visuelle Tiere, die gucken sich natürlich Bilder an, ja, als weil Sie erwähnten eben, warum funktioniert Online und TV besser. Aber ich glaube, dass diese Kultur des Radiohörens, das ist eine orale, das ist eine Geschichtentradition, eine Geschichtenerzähltradition, die wird auch nicht aussterben. Wir müssen nur lernen zu gucken, wo das herkommt, wo die Trends wirklich herkommen.
Aber muss dann jeder Radiosender plötzlich also zum großen Medienhaus werden das auch Videos produziert und Videos streamt und eine Nachrichtenwebseite betreibt. Also das ist ja aber gerade das, was in Deutschland passiert, oder? Also wie alle probieren sich irgendwie so breit wie möglich aufzustellen, alles zu machen. Und dann sehe ich irgendwie das Angebot von Tagesschau und von Heute Plus und vom Deutschlandfunk und denke mir so, wow, ne? Also das ist alles schon sehr interessant, aber da wird irgendwie auch sehr viel Geld ausgegeben für doppelte Arbeit.
Er hat aber auch seinen Grund natürlich in unserer Medienstruktur, die vom Bundesverfassungsgericht auch so gewünscht ist oder von uns vielleicht einfach auch als Gesellschaft so gewünscht ist. Aber wir können nachher noch weiter diskutieren, denn jetzt ist Lunch and Networking steht auf unserem Programm. Und ganz wichtig, um 14 Uhr geht's weiter mit drei ziemlich spannenden Workshop-Runden. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man findet, wo man hingehen soll, aber wahrscheinlich, wenn man sich hier zusammenfindet, weiß man dann, wo man hin soll. Wenn einer etwas überlaufen ist, wurde mir gesagt, sollte ich Ihnen sagen, bitte einfach zum nächsten wechseln. Es geht um Podcasts, um das Erzählen von Radiogeschichten für das Tablet und um das multimediale Planen, also 14 Uhr. Wird bestimmt spannend.